Gnade euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Ihr Lieben, einigen wird aufgefallen sein in den letzten Wochen, dass ich in den Predigten und auch im Monatsgruß das Thema Mitarbeit aufgegriffen habe. Allerdings, wem es nicht aufgefallen ist, da muss ich auch gleich sagen, das kann passiert sein, weil ich das Thema auch nur so am Rande ein bisschen gestreift habe. Und beides hat seinen guten Grund. Also erstens, dass ich das Thema gestreift habe, aber auch, dass ich es nur gestreift habe. Der äußere Anlass, warum ich das Thema aufgreife, ist schlicht und ergreifend der, dass es in unserer landeskirchlichen Gemeinschaft in allen Bereichen an sogenannten Mitarbeitern zunehmend mangelt. Hier in Zeitz, aber auch darüber hinaus, beispielsweise in unserem Verband. Dazu dann auch gleich später noch ein bisschen mehr. Aber auch das ist keine Herausforderung nur unserer Zeit, dass wir sagen können, oh, wieso haben wir jetzt keine Mitarbeiter? Das war schon zu Jesu Erdentagen so. Zu seinen Jüngern sagte Christus einmal oder sogar zweimal, die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Und im Vorstand beschäftigen wir uns immer mal wieder mit der Frage, wie man eigentlich die anfallenden Aufgaben auf mehr Schultern verteilen könnte, damit nicht sozusagen wenige alles tun müssen. Und auch die Frage steht natürlich im Raum, welche Aufgaben in Zukunft vielleicht nicht mehr wahrgenommen werden können. Und auch das möchte ich sagen, da geht es ausdrücklich nicht um mich als Hauptamtlichen, sondern es geht um diejenigen, die sich ehrenamtlich für das Wohl dieser Gemeinde einsetzen. Und deswegen haben wir uns im Vorstand vor einiger Zeit darauf verständigt, das Thema Mitarbeit auch mal wirklich zum Thema zu machen. Und die laufende Predigtreihe soll dazu auch einen kleinen Beitrag leisten. Und es ist mir wirklich wichtig, dieses Thema auch mal offen anzusprechen, weil es nicht sein darf, dass man sozusagen durch die Blume oder irgendwie hintenrum so einen unterschwelligen Druck erzeugt. Ja, kann man ja auch sagen, ja, habt ihr nicht gemerkt, oh, da fehlt jetzt was, könntest du nicht mal. Nein, es soll einfach mal offen ausgesprochen sein, dass es an Mitarbeit fehlt. Vor allem an leitender, an regelmäßiger und verbindlicher, verantwortlicher Mitarbeit. Und ich will das so offen ansprechen, damit man sich auch möglichst offen darüber austauschen kann, möglichst frei darüber austauschen kann. Wir können vielleicht um Mitarbeit werben, aber wir können nicht und wir dürfen auch nicht, glaube ich, zur Mitarbeit drängen oder zur Mitarbeit zwingen. Und damit bin ich auch schon bei der Frage, warum ich das Thema bisher nur gestreift habe. Es war für mich selbst eine echte Überraschung zu sehen, dass die Wörter Mitarbeit und Mitarbeiter, die wir ja doch relativ häufig mal im Gemeindekontext verwenden, in der Bibel so gut wie gar nicht vorkommen. Ich habe mal, wenn wer das spaßeshalber selber machen will, da gibt man bei Bible Server einfach mal die Wortfolge oder die Buchstabenfolge ARB ein. Ja, da kommt alles mögliche mit Arbeit oder Arbeiten oder Mitarbeiter, aber auch er starb und so weiter. Also dann ist man bei über 600 Stellen, die habe ich mir alle durchgeguckt die Woche. Und Mitarbeiter, wie gesagt, und Mitarbeit kommt fast nicht vor. Im Grunde nur beim Apostel Paulus, der seine Mitarbeit eben Mitarbeiter nennt. Und ich glaube, das ist ein Fingerzeig, ein wesentlicher Fingerzeig. Und eigentlich liegt es ja auch auf der Hand, weil im strengen Sinne Gott der Herr seiner Gemeinde ist und weil er seine Gemeinde sammelt und weil er sein Reich baut, deswegen heißt es ja Reich Gottes, ja? Deswegen muss auch die Logik der Mitarbeit im Reich Gottes eben eine andere sein, als sie es in irgendwelchen Betrieben oder in Vereinen ist, wo man eben mit bestimmten Mitteln dann für Mitarbeit wirbt oder Stellenausschreibungen macht oder keine Ahnung was. Wir haben sozusagen eine andere Art der Mitarbeitergewinnung, das wollen wir auch in diesem Gottesdienst nachher noch tun, nämlich Gott als den Herrn der Ernte darum zu bitten, dass er Arbeiter in seine Ernte sendet. Das ist ja auch nicht unsere Ernte. Und dass er das Haus baut. Denn im Psalm 127, Vers 1 heißt es, mit Recht, wenn der Herr nicht das Haus baut, dann arbeiten die, die daran mitarbeiten, völlig vergeblich. Wenn wir uns mal mit dem Thema Arbeiten überhaupt in der Bibel beschäftigen, mit dem menschlichen Arbeiten allgemein, dann fällt auf, dass die Bibel das Thema vor allem dann behandelt, wenn es darum geht, wann Israel insbesondere nicht und auf keinen Fall arbeiten darf. Interessant. Bekanntlich ist ja jedwede Arbeit am Sabbat und an anderen Festtagen sogar bei Todesstrafe verboten. Also es gibt ganz viele Stellen in der Bibel, wirklich, das ist, weiß nicht, schätzungsweise vielleicht ein Viertel oder so, von Stellen, wo es heißt, wann du nicht arbeiten darfst. Und selbst der Dienst am Heiligtum, am Tempel, beziehungsweise davor an der Stiftshütte, der unterliegt bestimmten Einschränkungen, die auch thematisiert werden. Wir finden wiederholt Bestimmungen, die den Dienst am Heiligtum zum Beispiel auf ein bestimmtes Alter begrenzen. Im 4. Mosebuch heißt es beispielsweise, und ich zitiere aus 4. Mose Kapitel 8, das ist es, was für die Leviten gilt. Von 25 Jahren an und darüber soll er, also der Levit, eintreten, um die Arbeit zu tun im Dienst am Zelt der Begegnung. Aber von 50 Jahren an soll er aus der Arbeit des Dienstes austreten und nicht länger dienen. Er mag seinen Brüdern bei der Wahrnehmung der Aufgaben am Zelt der Begegnung helfen, aber Arbeit soll er nicht mehr tun. Und solche Bestimmungen haben wir mehrmals, das ist kein Einzelfall. Also, wo auch der Dienst zeitlich begrenzt wird. Gut, 50 ist heute vielleicht nicht, entspricht vielleicht nicht heute 50 Jahren, aber interessant ist, zum Dienst wird hier genau die Generation herangezogen, die tatsächlich normalerweise voll einsatzfähig ist. Und auch die biblischen Ältesten, ja, die man in der Bibel ab und zu mal so findet, das waren keine vom Alter ausgezehrten Kreise, sondern es waren Angehörige der aktiven Generation, die tatsächlich arbeitsfähig und belastbar waren. Und aus alledem wird deutlich, ja, einige lachen jetzt schon, aber das ist ja nicht despektierlich gemeint, sondern es zeigt, der Gott Israels und der Vater Jesu Christi, der ist kein Sklaventreiber, wie das der Pharao war. Ja, der hat Israel arbeiten lassen, bis sie tot umgefallen sind. Gott nutzt sein Volk nicht aus. Er treibt seine Diener nicht bis zum Äußersten. Der Dienst für Gott ist kein Frondienst, es ist keine Zwangsarbeit. Gott gönnt im Gegenteil seinem Volk die Ruhe. Die Ruhe vor seinen Feinden und die Ruhe in seiner Gegenwart. Ruhestand ist also offensichtlich auch kein ungeistlicher Begriff. Und das dürft gerade, ich gucke jetzt niemanden bewusst an, aber das dürft gerade ihr älteren Geschwister unter uns auch hören. Und wer jetzt meint, ich geheimnisse hier irgendwas hinein, lest mal den Hebräerbrief. Der Hebräerbrief beschreibt den Himmel als jenen Ruheort, an dem das Volk Gottes zur ewigen Sabbatruhe gelangen wird. Und ich glaube, diese Aussicht, dass das Ziel Ruhe sein wird, Sabbatruhe vor unserem Gott, das muss auch unsere Mitarbeit prägen und das sollte auch von unserer Mitarbeit ausstrahlen. Um es mal ganz deutlich zu sagen, wir können nicht Gnade predigen, aber Werkgerechtigkeit leben. Das geht nicht. Wir können nicht zu Jesus einladen, der allen mühseligen Ruhe und Erquickung verspricht und dabei selber wie so ein aufgescheuchtes Huhn durch die Gegend hetzen oder wie so ein geprügelter Hund daherhecheln. Ich habe gestern bei Idea Online einen Satz gelesen: Manchmal ist es das Geistlichste, das du tun kannst, eine Runde zu schlafen. Ja, manchmal ist es das Geistlichste, was du tun kannst, eine Runde zu schlafen. Als Jesu Jünger mal eine anstrengende Zeit hinter sich haben, und das war mit Jesus durchaus nicht ganz unanstrengend, da sagt er zu ihnen einmal ausdrücklich: Geht ihr allein an eine einsame Stätte und ruht ein wenig. Ruht euch aus. Wer es nachlesen will, Markus 6, Vers 31. Und das dürfen wir auch uns gesagt sein lassen. Jesus kann es sich offensichtlich leisten, seine engsten Mitarbeiter ruhen zu lassen. Warum ist das so? Weil in der geistlichen Mitarbeit, ich verwende diesen Begriff Mitarbeit trotzdem mal, auch wenn es kein so ganz toll biblischer Begriff ist, aber damit wir wissen, wovon wir reden. Also in der geistlichen Mitarbeit, da zählen eben nicht Betriebsamkeit und Werke, sondern was zählt, ist Frucht. Frucht. Und die kommt allein von ihm, dem Herrn der Ernte. Und dazu können wir jetzt auf die bekannten Worte Jesu aus Johannes 15 hören. Johannes 15, ich lese uns die Verse 1 bis 8. Da sagt Jesus: Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, bricht er aus. Und eine jede, die Frucht bringt, reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht an mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt, und man sammelt die Reben und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Soweit Jesu Worte, die dann noch weitergehen, aber das soll für heute mal genügen. Und eine Sache wird hier ja ganz klar. Gott will Frucht. Gott will Frucht. Mit seinem Tun und Lassen verfolgt der Vater Jesu Christi ein Ziel, nämlich Frucht. Und in gleicher Weise zielt auch der Sohn auf Frucht. Wenig später in derselben Rede erklärt Jesus dann in Vers 16: Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Auf das, worum ihr den Vater bittet in meinem Namen, er es euch gebe. Der Dreieine Gott will Frucht sehen. Soweit, so klar. Die spannende Frage ist jetzt natürlich: Wie kommt es denn zur Frucht? Wie kommt es dazu, dass man letzten Endes tatsächlich Weintrauben ernten kann? Und auch hier ist eigentlich die Antwort ganz eindeutig. Es ist Gott selbst, der sich um die Frucht kümmert. Jesus ist der Weinstock oder noch besser gesagt eigentlich der Weinbaum. Im Nahen Osten können diese Teile bis zu 30 Meter hohe Gewächse werden. Ja, anders als unsere hochgezüchteten Mickerdinger, die wir hier auch in Zeitz besichtigen können. Ja, das ist ein richtiger Baum. Solche Dinge auch schon, also solche Bäume, Weinbäume auch schon mal gesehen in Syrien. So, das ist also Jesus, ein Weinbaum. Und Jesu Vater ist der Weingärtner. Er sorgt dafür, dass dieser mächtige Weinbaum sozusagen in Schuss bleibt. Jesus spricht hier vom gezielten Ausbrechen und vom Reinigen der Triebe am Weinbaum, auf das Frucht entsteht und Frucht vermehrt wird. Der Weinbaum, der soll nicht irgendwie verholzen, er soll nicht verwildern, sondern er soll Frucht tragen, und zwar richtig viel Frucht und richtig gute Frucht. Ich bin kein Weinbauexperte, vielleicht ein Weintrinkexperte, nein. Aber gelesen habe ich Folgendes. Das Ausbrechen geschieht im Frühjahr, dann, wenn die Neutriebe etwa 10 bis 30 Zentimeter lang sind. Für jede Rebsorte wird eine bestimmte Menge an Trieben definiert, die wachsen soll. Die restlichen Triebe werden abgebrochen. ausgebrochen werden, zum Beispiel Triebe, an denen keine Trauben wachsen. Das sind beispielsweise Triebe am alten Stammholz. Oder Triebe, die unfruchtbar sind. Oder Doppeltriebe. Daraus folgt, dass die definierte Menge an Trieben mit ausreichenden Nährstoffen versorgt wird. Das ist der Sinn der ganzen Aktion, dass das, was bleibt, auch wirklich Kraft hat, zur Frucht zu gelangen. Und das ist ein Bild für Gottes Handeln. Was Gott tut, das tut er mit einem einzigen Ziel, nämlich Frucht. Der Vater will Frucht. Er will Menschen, die ihn in Ewigkeit ehren und seine Herrlichkeit vor aller Welt preisen. Jesus sagt in Vers 8, darin wird mein Vater verherrlicht. Darin kommt die Herrlichkeit des Vaters sozusagen zum Ausdruck, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Gott hat uns zu seiner Ehre geschaffen. Er erhält uns auch zu seiner Ehre. Und wenn wir von Gottes Souveränität und von seiner Erhabenheit sprechen, die ja auch hier ganz deutlich zum Ausdruck kommt, dann geht es immer darum, dass Gott die Ehre bekommt, die ihm zusteht. Gott tut alles, was er tut, zu seiner Ehre. Er hat einst Abraham erwählt zu seiner Ehre. Er hat Israel aus Ägypten heraufgeführt zu seiner Ehre. Und deswegen kann Mose, als dann Gott beschließt, das Volk doch fallen zu lassen, ihn bei seiner Ehre packen und sagen, was sagen dann die Völker, wenn du es nicht mal schaffst, dein Volk sozusagen ins gelobte Land zu bringen. Gott hat auch uns im Sterben und Auferstehen seines lieben Sohnes aus Sünde und Tod errettet zu seiner Ehre. Er wird uns auferwecken und uns mit Christus in sein Reich führen zu seiner Ehre. Alles, was Gott tut, dient einem Ziel, nämlich dass Gottes Ehre und Gottes Herrlichkeit offenbar wird und dass alle Welt ihn preist, anbetet, ehrt, liebt und fürchtet. Und wie der Weingärtner beim Weinstock ja entscheidet, welche Rebe er stehen lässt, so entscheidet Gott, welchen Menschen er dem Leib Christi einfügt und im Leib Christi erhält. Das zu entscheiden und durchzusetzen, obliegt allein Gott, dem weisen Vater aller Frucht. Es ist nicht unsere Sache. Und ebenso wenig ist es auch unsere Sache, Gottes Schafherde zusammenzustellen. Es ist Gottes Sache und es ist Gott, der Vater, der jedes einzelne Schaf seinem Sohn als dem guten Hirten anvertraut hat. So sagt es Jesus selbst in Johannes 10. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, diese Schafe, die er zum ewigen Leben führt. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Ich und der Vater sind eins. Und dasselbe lesen wir auch im Zusammenhang der Jahreslosung, die ja hier immer hängt. Da heißt es, alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. So geht der Satz dann weiter. Das ist der Wille des Vaters, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am letzten Tag. Uns durchzubringen bis ans Ende, das ist der Wille des Vaters und das ist der Auftrag des Sohnes. Und weil das beides in den Händen unseres dreieinen Gottes liegt, deswegen wird die Sache auch tatsächlich gut ausgehen für uns. Gott überlässt nichts dem Zufall. Er selbst betätigt sich als Weingärtner. Gott will Frucht, er erwartet Frucht und er schafft sich die Frucht, die er will. Was Gott will, das tut er auch. Da ist Gott anders als wir. Wir wollen ganz viel den lieben langen Tag. Mein Vater hat immer gesagt, Kinder mit einem Willen kriegen was auf die Brillen. Ja, also es heißt, wollen kann man viel, was dann dabei rauskommt, das sehen wir ja dann. Wenn Gott etwas will, dann kriegt er das auch, weil er es selber tut. Und was er tut, das dient seiner eigenen Ehre und Verherrlichung. Frucht ist bei Gott also Chefsache. Und damit uns das so richtig deutlich und richtig klar wird, gerade darum verwendet Jesus ja auch dieses Wort Frucht. Frucht ist etwas, was aus einer Pflanze einfach herauswächst. Du kannst ja einer Pflanze nicht verbieten, dass sie Frucht bringt. Ja? Man kann es auch nur damit sozusagen verhindern, dass man die Pflanze einfach absäbelt. Klar, natürlich, die äußeren Gegebenheiten müssen stimmen. Okay, aber für die, haben wir gerade gehört, sorgt Gott selber. Er bricht Reben aus und reinigt Reben. Und dann wird automatisch Frucht kommen. Und so lehrt es Jesus auch einmal in einem seiner Himmelreichsgleichnisse in Markus 4. Da sagt er, mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch Samen aufs Land wirft und schläft und steht auf Nacht und Tag. Und der Same geht auf und wächst. Er weiß nicht wie. Ja? Sehe ich jetzt auch bei mir in so einem kleinen Mikrogärtchen vor der Terrasse. Das sprießt einfach alles. Da hat irgendwie niemand was gemacht. Das sprießt trotzdem. Er weiß nicht wie. Von selbst, im Griechischen steht da das schöne Wort automatisch. Von selbst bringt die Erde Frucht. Zuerst den Halm, danach die Ähre und danach den vollen Weizen in der Ähre. Wenn aber die Frucht reif ist, so schickt er alsbald die Sichel hin, denn die Ernte ist da. So läuft das. Wo Gott der Ackerbauer oder der Weingärtner ist, da fruchtet die Sache im wahrsten Sinn des Wortes. Er schenkt das Gedeihen, er schenkt die Frucht. Frucht steht nicht in unserer Macht. Frucht ist Gottes Zuständigkeitsbereich. Und auch Paulus verwendet später einmal das Bild von der Frucht. Und der Frucht stellt er die Werke entgegen. Was wir Menschen von uns aus tun, das sind Werke. Nämlich normalerweise Werke des Fleisches. Was Gott in uns wachsen und nach außen hin gedeihen lässt, das sind Früchte. Nämlich Früchte des Heiligen Geistes. Also das, was der Heilige Geist in uns zu Wege bringt, die wir in Christus sind. So steht es beispielsweise in Galater 5. Offenbar aber sind die Werke des Fleisches. Das kriegen wir selber hin. Es sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Streit, Eifersucht, Zornausbrüche, Selbstzüchteleien, Zwistigkeiten, Parteiungen, Neidereien, Trinkgelage, Völlereien und dergleichen. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Das ist das, was der Geist Gottes in uns schafft, in uns fruchten lässt, die wir zu Jesus gehören. Die einzige Voraussetzung, um als Glieder am Leib Christi und als Reben am Weinstock Frucht zu bringen, besteht darin, dass wir organisch mit Jesus Christus verbunden sind. So wie die Rebe am Weinstock hängt. Das ist die einzige Voraussetzung. Wenn die Rebe am Weinstock ist, dann flutscht es. Ja? Das ist die notwendige und zugleich die hinreichende Bedingung. Frucht bringen wir nur, wer in Christus ist. Aber wer in Christus ist, der wird auch unweigerlich Frucht bringen. Das eine ist so sicher wie das andere. Jesus sagt, bleibt in mir und ich in euch, Vers 4 und Vers 5. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht an mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Nicht der soll Frucht bringen oder sowas, sondern der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Frage, wie bleibt denn eine Rebe am Weinstock? Ganz einfach, sie bleibt, wenn wir hier das ernst nehmen, was Jesus sagt, wenn der Weingärtner sie stehen lässt. Ein erfahrener Weingärtner, der hat ja so ein inneres Bild vor Augen, wie sich ein Weinstock entwickeln wird, wenn man bestimmte Schnitte ausführt. Das ist ja auch sonst, wenn man Sträucher oder Bäume schneidet, ne, der sieht im Grunde schon etwas, was man mit bloßem Auge noch nicht wahrnehmen kann. Der Weingärtner sieht eben mehr, er sieht voraus, er ist vorausschauend. Und so ist Gott. Gott weiß, was er tut, wenn er Reben ausbricht oder reinigt. Die Rebe aber, die muss sich nicht darum bemühen, am Weinstock zu bleiben. Wie soll das gehen? Sie bleibt, wenn der Weingärtner sie nicht ausbricht. Und wenn er sie stehen lässt, wird sie Frucht bringen. Was Jesus seinen Jüngern hier sagt, das soll sie also nicht erschrecken, sondern es soll ihr Vertrauen auf Christus stärken. Es soll das Vertrauen stärken. Sie sind ja Reben am Weinstock Jesus. Der Weingärtner hat sie eben nicht ausgebrochen, sondern er hat sie durch Jesu Wort fruchtbar gereinigt. Vers 3, ihr seid schon rein, um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Das ist interessant, in diesem Zusammenhang ist gleich zweimal von Jesu Wort die Rede. Das darf man nicht überlesen. In Vers 3 und in Vers 7. Niemand und nichts kann Jesu heiliges und heilsam reinigendes Wort ersetzen. Und deswegen muss und wird auch in unseren Gottesdiensten und anderen Versammlungen das Evangelium stets im Mittelpunkt stehen. Als evangelische Christusgläubige sind wir Kirche des Wortes, Kirche des Hörens auf Jesu Wort, Kirche des Glaubens. Nur so, im Hören auf sein Wort, aber so auch ganz sicher, werden wir am Weinstock bleiben, werden wir in Christus bleiben. Unsere Lebensversicherung bringt Paulus einmal so auf den Punkt in Kolosser 3,16, lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Das ist die Lebensversicherung für unsere Gemeinschaft und für jeden Einzelnen von uns persönlich. Und deswegen zielt alle Mitarbeit in der Gemeinde letztlich darauf, dass Jesus in unserer Welt zu Wort kommt. Denn wo er zu Wort kommt, da entsteht Frucht. Ganz automatisch, unwillkürlich. Wo Jesus zu Wort kommt, da werden tote Sünder rein und fruchtbar. Wo Jesus zu Wort kommt, da wächst und gedeiht der Weinbaum, da bringen die Reben viel Frucht. Und ihr Lieben, wenn das zutrifft und wenn Mitarbeit in der Gemeinde wirklich keinen anderen Zweck verfolgt als den, Christus zu Wort kommen zu lassen, auch in der Seelsorge, auch bei Besuchen, ja, wenn das der Sinn ist, Christus zu Wort kommen zu lassen, dann ist die Mitarbeit ihrerseits nichts anderes als eine Art und Weise, wie Jesus uns bei sich hält und wie wir in ihm und bei ihm und in seinem Wort bleiben. Und dann ist Mitarbeit keine Option, sondern eine Frage des eigenen geistlichen Überlebens. Dann ist Mitarbeit nicht in erster Linie Last und Bürde, sondern vor allem ein geistliches Privileg. Und das erlebe ich auch in meinem eigenen Dienst. Es gibt nichts Heilsameres und Schöneres, als wenn wir gemeinsam vor Gottes Wort stehen und wenn wir auf Jesu Stimme hören. Und da wird der Dienst dann tatsächlich zum persönlichen Gewinn. Vor einigen Wochen waren Anke und Philipp und ich auf dem EC-Mitarbeiterwochenende in Bergwitz. Und da ging es ja ebenfalls um das Thema Mitarbeit, um Fragen wie zum Beispiel, warum arbeiten wir eigentlich mit? Oder warum wollen wir andere in die Mitarbeit hineinnehmen? Es war ein super Austausch und eine der Antworten, die jemand dann auf ein Plakat schrieb, lautete, ich arbeite mit, damit ich bei Jesus bleibe. Ich arbeite mit, damit ich bei Jesus bleibe. Und ich glaube, diese Antwort trifft den Kern aller echten und nachhaltigen Motivation zur Mitarbeit. Echte Mitarbeit ist ein inneres Bedürfnis und sieht nicht bloß den äußeren Bedarf. Und deswegen ist es was anderes als Mitarbeit im Verein oder Mitarbeit im Betrieb. Mitarbeit in der Gemeinde wenn sie auch längerfristig geschieht, nachhaltig sein soll, ist ein inneres Bedürfnis, nicht bloß ein Abarbeiten des äußeren Bedarfs. Und das ist im Grunde die Antwort, die sich hier aus Johannes 15 ergibt und die der Liederdichter Philipp Spitta vor 200 Jahren so wunderbar auf den Punkt brachte. Wir haben es vorhin gesungen, ich möchte es uns nochmal lesen. Bei dir, Jesu, will ich bleiben, stets in deinem Dienste stehen. Nichts soll mich von dir vertreiben, will auf deinen Wegen gehen. Du bist meines Lebens Leben, meiner Seele Trieb und Kraft. Wie der Weinstock seinen Reben zuströmt Kraft und Lebenssaft. Könnte ich's irgend besser haben als bei dir, der allezeit so viel tausend Gnadengaben für mich Armen hat bereit? Könnte ich je getroster werden als bei dir, Herr Jesu Christ, dem im Himmel und auf Erden alle Macht gegeben ist? Wo ist solch ein Herr zu finden, der, was Jesus tat, mir tut? Mich erkauft von Tod und Sünden mit dem eigenen teuren Blut. Sollt ich dem nicht angehören, der sein Leben für mich gab, sollt ich ihm nicht Treue schwören, Treue bis in Tod und Grab. Und der Friede Gottes, der unsere Vernunft übersteigt, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.